Salzburg, 15. Dezember 1771. Wolfgang Amadé Mozart kehrt mit seinem Vater aus Mailand zurück nach Salzburg. Die Umstände sind dramatisch. Schon am Tag danach stirbt der oberste Dienstherr, der alte Erzbischof von Salzburg, Sigismund von Schrattenbach. Das war der, der ihn immer unterstützt hatte, der alle Reisen genehmigt hatte. Und es ist klar, es kommen neue Zeiten. Michael Haydn, Kollege in Salzburg und Josef Bruder, fängt gleich an, ein Requiem zu schreiben. Das wird am Neujahrstag 1772 aufgeführt. Das neue Jahr geht traurig los. Ein Requiem, gute Idee, muss ich mir merken, denkt sich Mozart vielleicht. Mozart ist lange weg gewesen. Jetzt muss er zeigen, muss beweisen, dass es sich gelohnt hatte, dem Vater und ihm solche Reisefreiheiten zu geben. Er will zeigen, was er gelernt hat, dass er in der Fremde ein neues kompositorisches Niveau erklommen hat. Die Wahl des Nachfolgers zieht sich in die Länge. Erst im 13. Wahlgang wird im März mit nur einer Stimme Vorsprung Hieronymus von Colloredo gewählt, 39 Jahre. Die Mozarts hatten jemand anderem die Daumen gedrückt, Domdekan Reichsgraf von Waldburg-Zeil. Aber es hilft nichts. Wien interveniert, Colloredo kommt und die Befürchtungen scheinen sich zu bewahrheiten. Kein pompöser, feierlicher Einzug, keine ausgedehnten Feierlichkeiten, nur ein ganz bescheidenes Programm. Mozart wird den Rest seines Lebens Colloredo in schlechtes Licht drücken. Und das prägt auch unseren Blick auf ihn. Knausrig, unverständig, das Genie seines Angestellten nicht begreifend. Vielleicht tun wir heute Colloredo dadurch Unrecht. Wahrscheinlich war das, was er tat und was er dachte, objektiv gesehen vernünftig. Eigentlich scheint er ein guter Mann. Ein Mann der Aufklärung. Er hat Jura und Philosophie studiert, spricht mehrere Sprachen, ist ein wacher Geist. Er will das Schulwesen und das Krankenwesen reformieren. Er will finanziell konsolidieren. Lauter vernünftige Sachen eigentlich. Und da passt zugegebenermaßen ein Angestellter, der sich nie zu Hause aufhält, sondern immer nur um die Welt zieht, um, wenn wir ehrlich sind, woanders unterzukommen, nicht so wirklich hinein. Mozart steht also unter Druck. Die Wiedereinladung nach Mailand für den nächsten Herbst hat er schon in der Tasche. Er soll eine neue Oper schreiben, Lucio Silla. Aber dafür muss der neue Chef ihn erstmal gehen lassen. Und das tut er nur, wenn er versteht, was für eine Perle er da hat und dass dessen Reisen ihn wachsen und reifen lassen. Also muss er gut sein. Er muss mit seinen neuen Werken den neuen Chef überzeugen. Er, Wolfgangus Amadeus Mozartus, ist der Beste. Und außerdem, für die feinen Mailänder Salons gilt es sich auch zu bewaffnen. Sinfonien und Kammermusik müssen her. Mozart lässt sich hier bei sich selbst inspirieren. Gerade hatte sein geistliches Spiel Il Sogno di Scipione fertiggestellt. Da singt die Glücksgöttin Fortuna Lieve sono al par del vento. Sie könne an einem Tag hier sein und das eine tun und schon im nächsten Moment wie der Wind ganz woanders das Gegenteil tun, denken und fühlen. Dievenhaft, launenhaft, kapriziös. Mozart mag das. Die gleichen Wendungen verwendet Mozart auch im Divertimento und man spürt, er ist zum theatralischen Komponisten geworden. Ganz anders geht es in seinem zweiten Satz zu. Und wieder inspiriert er sich quasi selbst. Vor kurzem hat er auch ein Kirchenmusikwerk komponiert, eine Litanei. die Litanie de Venerabili Altaris Sacramento. Im Panis Vivus wird er fündig. Ego sum panis vivus qui de cielo descendi. Ich bin das lebendige Brot vom Himmel gekommen. Wer von diesem Brot essen wird, der wird leben in Ewigkeit. Klar, da braucht man, auch im Divertimento, einen Dreivierteltakt. Da braucht man Gesanglichkeit. Da braucht man noble und doch galante Gesten. Das ist weit über dem Niveau eines 12-Jährigen. Das ist fein, das ist raffiniert, das ist nuanciert. Und so fehlt nur das gloriose Finale. Zupackend, rasant und schnell. Ob für die Verlage und somit für die ganze Musikwelt, ob für den neuen Chef, ob für die Mailänder Salons oder einfach im Wettkampf gegen den eigenen Anspruch. Was Mozart wirklich zu diesen kompositorischen Höhen pusht, wissen wir nicht. Aber dass er in diesem ersten Halbjahr 1772 seine ganze Sorgfalt, seine Liebe, sein ganzes Genie in diese Musik hineinlegte, das spüren wir und sind einfach dankbar. Musik.